Mein Name ist Friedrich Konzilier. Ich wurde in Klagenfurt geboren am 25.02.1948 und ich bin Pensionist aus Leidenschaft.
Willkommen bei Lebende Legenden. Hören, was bleibt. In diesem Podcast stellen wir keine Fragen. Wir hören zu. Denn hier erzählen Menschen über 75 ihr Leben in ihren eigenen Worten. Von Liebe und Erfolgen, von Entscheidungen und Brüchen, von dem, was sie falsch gemacht haben und was doch richtig war, was sie gelernt haben und was sie noch vorhaben. Eine Legende, ein Monat, 4 Folgen jeden Donnerstag. Das ist die erste Folge mit Friedel Konzilier, einem der größten Tormänner der österreichischen Fußballgeschichte. Wenn man hierzulande über ihn spricht, reicht meistens schon ein einziges Wort, damit alle wissen, worum es geht. Córdoba. 1978 steht er bei der Weltmeisterschaft in Argentinien im Tor jener Mannschaft, die dort für den ultimativen Mythos des österreichischen Fußballs sorgt. Aber in dieser Folge geht es um mehr als dieses eine Spiel. Er nimmt uns mit in seine Kindheit im Kärnten der Nachkriegszeit. Er erzählt von einem unbändigen Ehrgeiz, der ihn sein ganzes Leben lang antreibt. Von einem sturen Gerechtigkeitssinn, der ihn während der WM 1978 zum knallharten Verhandler gegen die eigenen Funktionäre macht. Und davon, warum er selbst nach einem absolut fehlerfreien Spiel im Tor fast nie zufrieden mit sich ist.
Die allererste Erinnerung in meinem Leben, die ich habe, war die Besatzungszeit, wo in Klagenfurt wir bei meinen Großeltern als Kleinkind gewohnt haben, weil meine Eltern beide berufstätig waren und mein Großvater war in der Gepäcksaufbewahrung am Bahnhof tätig. Und wir wohnten genau gegenüber vom Bahnhof und ich bin immer zum Bahnhof hinübergelaufen, zu meinem Großvater. Und dort waren auch die Engländer, die uns Kinder mit Schokolade beglückt haben.
Friedel Konzilier wird 1948 geboren, 3 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung Österreichs. Sein Heimatbundesland Kärnten liegt damals in der britischen Besatzungszone. Wie er seine Kindheit und Jugend in dieser Zeit erlebt hat, erzählt er in der nächsten Folge. Jetzt springen wir erst einmal mitten in seine große Zeit als Nationalspieler. Zur Vorbereitung auf die WM-Qualifikation 1978.
Senekovic war Trainer und Freund, weil wir haben gegen Secchi noch gespielt. Wie er bei Innsbruck war, habe ich bei Wattens gespielt. Ich habe gegen Secchi noch gespielt. Und er war mehr Freund als Trainer. Und das war eigentlich sein Riesenvorteil. Er konnte gut mit den Spielern, er konnte gut mit der Mannschaft. Und so hat sich das Ganze schön langsam entwickelt. In der Mannschaft wird Taktik trainiert, bei der Nationalmannschaft wird Taktik trainiert. Es wird mehr auf den Gegner, geht man in der Nationalmannschaft ein, weil man die Gegner nicht so kennt. Da hat man damals schon, Stasny hatte immer mehrere Varianten parat, wie der Gegner spielen könnte, möglicherweise so oder so. Im Verein war es so, dass man ja die heimischen Spieler alle gekannt hat. Da war es nicht so schwer. Unter Senekovic war das ein bisschen anders dann. Senekovic hat sich nie sehr viel mit den anderen Mannschaften beschäftigt. Wobei wir dann schon die arrivierten Spieler uns die eigenen Gedanken gemacht haben, über die Gegner. Das heißt, 78, 82. Man hatte schon Videoaufzeichnungen, man konnte sich schon Videos anschauen. Noch nicht so perfekt wie heute, nicht so perfekt analysieren, wie sie es heute machen. Ich war fast nie zufrieden mit mir im Spiel. Es hat, auch wenn ich zu null gespielt habe, hat es immer wieder Situationen gegeben, die ich nachher analysiert habe und mir gedacht habe, da hättest du anders reagieren oder anders handeln müssen. Ja? Weil ich ein sehr selbstkritischer Mensch war. Ich war mir, meine Leistung war nie gut genug für mich.
Für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 1978 wird Österreich in eine ziemlich schwere Gruppe gelöst. Mit der Türkei, Malta und der DDR. Vor allem Ostdeutschland gilt damals als echte Fußballmacht. Das Team hat erst wenige Jahre zuvor Olympiagold geholt und bei der WM 1974 sensationell den großen Nachbarn Westdeutschland besiegt. Dazu kommt, bei einer Weltmeisterschaft spielen damals nur 16 Länder mit. Die Qualifikation ist also noch viel härter als heute. Ganz besonders für eine österreichische Mannschaft, die schon lange nicht mehr zur internationalen Spitze gehört.
Wir haben nicht geglaubt, dass wir mit dieser schweren Mannschaftsauslosung DDR, Türkei, ich weiß nicht mehr, wer der vierte war, ganz ehrlich nicht, haben wir nicht damit gerechnet. Wir wollten so gut als möglich dastehen und mit den zwei Unentschieden gegen die DDR und dem 1-0-Sieg gegen die Türkei in Wien waren wir sehr nahe dran. Das 9-0 in Salzburg mit 6 Kranzeltoren, ich hab's nicht mehr genau gewusst, weil Malta haben wir schon einmal früher gehabt. Auch. Und es hat sich alles dann zugespitzt nach den 2-1-2-1 Spielen, weil die Türkei konnte gegen die DDR unentschieden spielen oder sogar gewinnen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, unentschieden spielen. Und wir mussten in Izmir gewinnen. Und es war ein Zinnober in Izmir, das kann man sich nicht vorstellen. Die Türken sind die ganze Nacht um unser Hotel gefahren, haben gehupt. Ich glaube, die Türken haben selbst auch in dem Hotel gewohnt. Dann war das Problem, dass wir von den Farben der Dressen nur eine Farbe mit hatten und wir mussten, ich nicht, weil ich habe in Gelb gespielt, aber die Spieler mussten mit umgedrehten türkischen Dressen spielen. Ja. Weil angeblich wollten die Türkei zuerst in Rot spielen und wir haben nur eine Garnitur in, dann haben die Türken in Weiß gespielt. Es war ein Kuddelmuddel. Der Schiedsrichter war von Haus aus so etwas von penetrant und hat uns, was weiß ich, die Schuhe kontrolliert und alles kontrolliert. Die Stutzen, die Schienbeinschützer, alles wurde kontrolliert in der Kabine und zum Glück ist es 1-0 ausgegangen. Wir haben ein relativ gutes Spiel gespielt für ein Auswärtsspiel. Hatten auch Glück mit einem Stangenschuss, der von der Stange mir direkt in die Arme gefallen ist. Und das Tor von Herbert Prohaska. Wobei ich sagen muss, auch damals ein Turm in der Schlacht war der Bruno Pölzer. Sowas von einem Innenverteidiger, der hat damals Vorstopper gespielt, habe ich lange nicht gesehen. Der war wirklich der Turm oder die Festung. Damals beim Entscheidungsspiel in Izmir waren sehr, sehr viele Österreicher dabei. Es waren Charterflüge, die hinuntergegangen sind. Es war auch damals meine erste Frau und meine Schwägerin dabei. weil wir gedacht haben, wenn wir gewinnen, dann wollen wir feiern nach dem Spiel. Und wir haben auch ein bisschen gefeiert. Und es waren sehr viele Österreicher und es war eine wirkliche Begeisterung im Stadion. Wir haben ein paar Bier getrunken. Türkisches Bier.
Vor der Weltmeisterschaft 1978 kommt es im Nationalteam zu heftigen Diskussionen über Prämien. Der österreichische Fußball professionalisiert sich damals gerade. Viele Spieler verdienen mittlerweile gutes Geld im Ausland und treten dem österreichischen Fußballbund, kurz ÖFB, deutlich selbstbewusster gegenüber als die Generation vor ihnen. Friedel Consilia übernimmt in diesem Machtkampf eine Schlüsselrolle. Als eine Art Wortführer der Mannschaft verhandelt er hart mit den Funktionären, allen voran mit dem damaligen ÖFB-Delegationsleiter Karl Sekanina und Kassier Karl Wendel.
Ich bin mit meiner damaligen Schwägerin, oder heute Schwägerin lebt noch, zusammengesessen und haben Prämiensysteme erarbeitet. Prämien für Sieg, Unentschieden, weiterkommen, noch weiterkommen, bis, jetzt werden Sie mich für verrückt erklären, bis zum Weltmeistertitel. Ja? Eine Prämie mir erarbeitet. Dann bin ich runtergefahren mit denen nach Wien und der Wendel, der damalige Kassier beim Sekanina, Wendel hat er geheißen, hat gefragt, ob ich verrückt bin. Dann habe ich gesagt, hören Sie zu, die Weltmeisterschaftsqualifikation haben schon wir geschafft und nicht Sie. Dass bei der Weltmeisterschaft viel Geld gibt, wissen wir alle. Alle Vereine haben eine bestimmte Summe gekriegt, die Spieler abgestellt haben, haben auch viel Geld bekommen. Aber es kann nicht sein, dass die Vereine, die Spieler abstellen, mehr Geld bekommen als die Spieler, die Qualifikation geschafft haben. Jedenfalls hat es ein Mords hin und her gegeben und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben für den 7. Platz bei der Weltmeisterschaft in Argentinien 125.000 Schilling bekommen, steuerlich begünstigt, das hat damals gemacht der Peña, der Gewerkschaft, weiß nicht, ob Sie den alten Peña kennen noch, oder einer der großen roten Gewerkschafter, der hat sich dafür eingesetzt, dass wir einen Teil steuerfrei bekommen. Und so sind uns 125.000 Schilling geblieben. Das war damals ein Auto, nicht mehr und nicht weniger. Jeder Spieler gleich, unabhängig von Einsätzen, unabhängig alle Spiele, 10 Minuten, nur auf der Bank. Alle Spieler haben das Gleiche bekommen. Das hat sich summiert für den Sieg gegen Spanien, den Sieg gegen Schweden, die Niederlage gegen Brasilien als Startgeld, der Sieg gegen Deutschland. Alles zusammen waren 125.000 Chili. Und nicht mehr. Das heißt, wenn wir dreimal verloren hätten, hätten wir dreimal das Startgeld bekommen. Sagen wir, es war 6.000 Schilling das Startgeld, hätten wir drei Niederlagen 18.000 Schilling gekriegt. Für die WM in Argentinien, ja. Und mit drei Siegen und drei Niederlagen haben wir gekriegt 125.000 Schilling.
Als die Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien startet, herrscht im Gastgeberland eine brutale Militärdiktatur. Oppositionelle werden verschleppt und ermordet, während das Regime das Turnier für die Weltkameras als heile Welt inszeniert. Die österreichische Mannschaft lebt während der WM völlig abgeschirmt und streng bewacht in einem Quartier außerhalb von Buenos Aires. Friedel Consilia erzählt jetzt von diesem skurrilen Lageralltag. Und er erinnert sich an seine Teamkollegen, den Mittelfeldspieler Kult Jara und den legendären Abwehrspieler Bruno Petzai.
Es war so, dass wir außerhalb von Buenos Aires in einer Art Kaserne waren. Ja? Da war nichts, es war nur Wald. Wir wurden bewacht, die Wachleute draußen, die haben Bäume verheizt, sie haben Bäume, sowas habe ich noch nie gesehen, ein Lagerfeuer gemacht, der Baumstamm war drin und das hat gebrannt. Wir konnten nicht hinaus, wir wurden nur chauffiert mit Busse unter strenger Bewachung, war das dem Regime in Argentinien geschuldet. Es hat ja vor der WM Diskussionen gegeben, ob man teilnimmt oder nicht teilnimmt, wie die politische Lage zu beurteilen ist. Wir haben gesagt, wir fahren Wien, um Fußball zu spielen. Mich interessiert die politische Lage nicht. Genauso wie jetzt die Spieler nach Amerika fliegen, ob der Trump ja oder nah oder irgendetwas sagt, das interessiert keinen Spieler. Sollte auch keinen Spieler interessieren. Die Spieler sind da, um Fußball zu spielen. Natürlich kann jeder eine politische Meinung haben, sollte sich aber für sich behalten. Ja? Das ist meine Philosophie vom Fußball oder vom Sport. Dass man immer darüber diskutieren kann. Wir sind sehr gut bewacht worden, hatten dort auch Sportmöglichkeiten, also Fußballplatz und so weiter. Wir haben nur gewürfelt und nur Karten gespielt. Der Jara Kurtl hat, wenn er verloren hat, jeden Tag die Würfel beim Fenster rausgeschmissen. Nächsten Tag sind wir sie wieder suchen gegangen, weil wir haben ja nur ein Würfelset mitgehabt. Ich denke, wir hatten schon einen Koch mit. Ja, durch Sekanina, der damals Connection gehabt hat, haben wir, der glaube ich Minister war oder Gewerkschaftsboss war, hatten wir von einem Krankenhaus einen Koch, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber war ein netter Kerl. Und wir hatten Zimmer, wo wir die Koffer draußen stehen lassen mussten, weil die so klein waren, dass nur zwei Betten drin waren und auch Kosten. Der Koffer hat keinen Platz gehabt. Bruno und ich haben zusammengeschlafen, wie so oft in der Zeit der Nationalmannschaft. Und ja, keiner hat uns die Chance gegeben, dass wir die Vorrunde überstehen. Mit Spanien, Schweden und Brasilien. Durch zwei große Siege gegen Spanien und gegen die Schweden waren wir fix qualifiziert. Und haben dann gegen die Brasilianer 1-0 verloren, obwohl die Spanier uns viel Geld geboten hätten, wenn wir die Brasilianer schlagen hätten können, weil dann wäre Spanien weiterkommen und nicht Brasilien und wir. Aber das war positive Bestechung, die hat es damals gegeben, war erlaubt. Wir hätten einen Urlaub in Spanien gekriegt und so war sie.
Kurz zur Einordnung. Friedel Consilia spricht hier von Motivationsprämien. Finanzielle Belohnungen von Dritten sind im Fußball der 70er Jahre ein Graubereich, der damals oft noch toleriert wird. Aber zurück zum Turnier. Österreich steht völlig überraschend unter den letzten 8 Mannschaften der Welt. Für das nächste Spiel reist das Team ins gut 700 Kilometer von Buenos Aires entfernte Córdoba. Dort wartet ausgerechnet der amtierende Weltmeister Deutschland. Die Ausgangslage ist klar. Die Deutschen müssen unbedingt gewinnen, um noch ins Finale einzuziehen. Österreich hingegen ist der krasse Außenseiter.
Und nur die Brasilianer waren zu stark. Und wir waren fix qualifiziert und hatten nicht mehr den richtigen Punch, um gegen Brasilien zu bestehen. Und ja, so ist es dann in die zweite Runde gegangen. Mit ein bisschen Pech gegen Italien 1-0 verloren, Schweden 5-1, Holland 5-1. Und dann Córdoba. Córdoba war ganz einfach. Die Deutschen haben unser Spiel gegen Holland gesehen, die Deutschen mussten uns hochschlagen, um statt den Holländern ins Finale zu kommen oder um den dritten, vierten Platz spielen zu können. Ich glaube, Polen ist dann der andere Gegner gewesen. Und die Deutschen wollten uns fressen. Und unser Bestreben war, nicht zu gewinnen. So gut als möglich aus diesem Spiel herauszugehen. und aus der Motivation, so gut als möglich gegen Deutschland zu bestehen, ist der grandiose Sieg herausgekommen mit einem überragenden Hans Krankl. Wenn ich mir heute die Tore noch ansehe, kriege ich fast eine Janselhaut. Weil so etwas von einer Sturm, ich habe mit dem Hans viel trainiert. Der Hans war ein Besessener auch im Training. In jedem Abschlusstraining war es der Hans geblieben, hat Kopfbälle gemacht, Schusstraining gemacht. Wir waren, ich sage einmal so, wie Hund und Katz gegeneinander. Ja? Er wollte Tore machen, ich wollte Tore verhindern. Im Training, so besessen war er, aber auch ich. Und da kommt mir heute noch die ganze Haut, wenn ich denke, wie ein Spieler den Ball annimmt und Wolle ins Kreuz heimert.
Der sensationelle Sieg von Córdoba löst in Österreich eine nie dagewesene Fußball-Euphorie aus. Millionen haben vor dem Fernseher mitgefiebert, viele parallel den Radiokommentar von Eddie Finger gehört. Als Hans Krankl das entscheidende Tor schießt, brüllt Finger in sein Mikrofon: Ein Moment, der österreichische Sportgeschichte schreibt. Doch ausgerechnet die Helden von Córdoba bekommen von diesem Ausnahmezustand in der Heimat zunächst überhaupt nichts mit.
Ich habe es nicht mitbekommen, aus dem einfachen Grund, wir sind eine Woche in Brasilien geblieben. Die Frauen waren ja dort, auch bei dem Spiel, und wir sind mit den Deutschen zusammen nach Hause geflogen, aber über Brasilien. Und wir haben schon in Argentinien mit unserem damaligen Dolmetsch gebucht, der sehr gut Portugiesisch konnte. In Argentinien spricht man Spanisch, in Brasilien Portugiesisch. Der war sehr gut in Spanisch und Portugiesisch und hat uns das Hilton Hotel an der Copacabana in Brasilien bestellt für eine Woche. Da ist der Yara Kurtl mit seiner Frau, der Bruno Betzer mit seiner Frau, ich mit meiner Frau und ich weiß nicht, ob noch einer dabei. Wir sind in Brasilien geblieben. Wir sind gar nicht nach Wien gekommen, wo dieser große Empfang war und. Und wir haben auch in Brasilien keine, damals hast du ja nicht telefonieren können wie heute mit dem Handy, das war ja nicht so leicht, eine Verbindung zu kriegen. Und wir haben das gar nicht mitgekriegt, dass in Österreich so ein Boom war. Ja? Deswegen kann ich darüber nichts erzählen. Aber nach der Weltmeisterschaft in Argentinien ist unser Ansehen im österreichischen Fußball auf ein ganz anderes Niveau gehoben worden, muss man ehrlich sagen.
Ein Jahr nach der Weltmeisterschaft 1978 findet in Buenos Aires ein gigantisches Jubiläumsspiel statt. Der amtierende Weltmeister Argentinien tritt gegen eine internationale FIFA-Weltauswahl an, bestückt mit den größten Fußballern dieser Zeit. Für die Weltauswahl spielen Ikonen wie Michel Platini, Paolo Rossi, der Brasilianer Zico und mittendrin die beiden Österreicher Bruno Pezzey und Friedel Consilia. Bei den Argentiniern steht dagegen ein erst 18-jähriges Talent auf dem Platz, das kurz vor seinem weltweiten Durchbruch steht. Diego Maradona.
Ja, das hat dann dazu geführt, dass ich 1979 in die Weltauswahl berufen wurde von Enzo Berazzotti, dem italienischen Teamchef. Ich glaube, es hat der Dino Zoff nicht wollen oder nicht kennen. Jedenfalls war das geil. Wir sind in Madrid zusammengezogen worden, haben dort in Madrid trainiert mit Michel Platini, mit Zbigniew Boniek, mit Manny Kals, mit alle großen Spielern. Die Brasilianer sind erst dann in Argentinien dazugekommen. Da war der Dorman Leao, der Zico. Und ich habe mit denen zusammen in der Weltauswahl gespielt. Und ich durfte zweite Halbzeit spielen, Leao erste. Und der Zico, Maradona hat erste Halbzeit eines seiner ersten Länderspiele gespielt. Und Zicker hat in der zweiten Halbzeit mit den Argentiniern, der vorne sagt, er hat sie gegeben. Sowas habe ich noch nie. Das war ähnlich wie der Zico gespielt hat, der war der weiße Bele, haben sie ihn genannt. Der hat zweite Halbzeit mit denen was aufgeführt und wir haben Argentinien 2-1 besiegt. Ja, das war Highlight damals. Und wir durften von Madrid mit einer Chartermaschine extra für uns gechartert nach Madrid. Und wir haben für dieses eine Spiel für damalige Verhältnisse wirklich viel Geld bekommen. Weil das war ein Jahr nach der Weltmeisterschaft. Argentinien war Weltmeister und das Stadion war bummvoll. Bummvoll. Mit Top WM 82. Da waren wir dann wirklich arrivierte Spieler, auch im internationalen Vergleich. Ja, wir waren nicht mehr die klaren Österreicher, sondern wir hatten international auch einen Stellenwert. Und da muss man sagen, so ähnlich wie heute, wo der Stellenwert des österreichischen Fußballs mit den Europameisterschaften, ausgenommen dem Türkei-Spiel, dass wir, ich rede nicht von wir, zu Hause 6-1 gewonnen haben, bei der Europameisterschaft haben verloren haben, weil wir auch gedacht haben, wir werden das schlagen. So war ich nie. Ich habe nicht einmal gegen Zwerge gedacht, das ist ein Mathewissen, ja. Genauso wie ich heute warne, weil wir sind schon weiter. Gegen Argentinien kann man gewinnen oder unentschieden spielen. Aber Jordanien und Algerien muss man schlagen. Ich kann mich noch erinnern, 82 bei der WM, in unserer Gruppe Auftaktspiel hat Algerien Deutschland geschlagen. Und wenn es die Schande von Gijón nicht gegeben hätte, wäre Deutschland nicht weitergekommen. Heute gebe ich es zu. Ja. Und seit damals können wir mit Stolz behaupten, dass Spiele, wo es um etwas geht, zur gleichen Zeit ausgetragen werden müssen. Seit diesem Gijón-Spiel. Ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir durften nicht hoch verlieren. Und die Deutschen sind zu uns gekommen. Die Deutschen hatten Angst vor uns. Weil, sprich Córdoba, hatten die Deutschen Angst vor uns in Spanien. Und sind zu uns gekommen und haben gesagt, ja, machen wir was, machen wir 3-2, machen wir 4-3 oder 4-2. Habe ich gesagt, mit mir nicht. Ich habe bis dorthin noch kein Tor gekriegt. Gegen Chile nicht und gegen Algerien nicht. Ich habe gesagt, wenn, Maximum 1-0. Das war mein Blödsinn, weil in der ersten Halbzeit macht das irgendein Corner, der Horst Rubesch das 1-0. Und von da war Funkstille. Ja, solche Spiele muss es auch geben.
Eine Frage hätten wir doch noch. Was ist für Sie ein gutes Leben?
Ein gutes Leben ist, dass man zufrieden ist mit seinem Leben. Das heißt, es geht nicht um Reichtum, um Erfolg, um Business oder um irgendwas. Du musst mit deinem Leben im Reinen sein, sehr zufrieden sein, bescheiden sein. Man kann sich ruhig einmal was gönnen, auch was so teurer ist, wenn man das Geld hat. Aber im Grunde genommen soll man so leben, und das habe ich jetzt gelernt vom Alex Manninger, als wie wenn es dein letzter Tag wäre, weil man kann nie wissen, wann es zu Ende ist.
Der ehemalige österreichische Teamtormann Alex Manninger, den Friedel Consilia hier erwähnt, zählt zu seinen engen Freunden. Beide verbindet nicht nur der Fußball, sondern auch die Leidenschaft für den Golfsport. Alex Manninger stirbt 2026 überraschend bei einem Verkehrsunfall. Auch Friedel Consilia selbst spielt bis heute leidenschaftlich Golf. Über viele Jahre wird der Sport zu einem wichtigen Teil seines Lebens. Mehr darüber erzählt Friedel Consilia in den nächsten Folgen dieser Staffel. Denn dort geht es zurück an den Anfang, in seine Kindheit im Kärnten der Nachkriegszeit, zu seinen ersten Schritten als Fußballer, zu seiner Familie, seinen Brüdern und zu der Frage, wie aus einem Jungen vom Klagenfurter Bahnhof einer der größten Tormänner der österreichischen Fußballgeschichte wird. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere Lebende Legenden überall, wo es Podcasts gibt und empfehle ihn weiter. Auf Instagram unter lebendelegenden-podcast findest du jede Woche weitere Infos zur jeweiligen Legende, Fotos aus ihrem Leben und ihre Empfehlungen. Lebende Legenden. Hören, was bleibt. Eine Produktion von Storytime Media. Redaktion und Produktion Misi Tötschinger und Eva Weißenberger. Mitarbeit Lisa Sanz. Musik Patrick Pulsinger. Artdirektion Christian Sulzenbacher. Aufnahme und Schnitt Soundpfeiler. Vermarktung Missing Link Media. Dieser Podcast wurde gefördert von der Wiener Medieninitiative und dem Media Innovation Lab der Mediengruppe Wiener Zeitung.